Was hat Mathe mit Bier zu tun? Für mich erstmal nicht besonders viel. Ich könnte mir aber vorstellen, dass unter großen Bierliebhaberinnen Formeln über das perfekte Verhältnis zwischen Bier und Bierschaum umgehen. Aber sonst verbinde ich Mathe eher mit Lehre an der Schule oder Uni oder vielleicht mit der Forschung. Dass wichtige mathematische Errungenschaften aber in einer Brauerei erdacht wurden, das war mir neu. Und deshalb geht's in dieser Folge genau darum. Ich bin Jessie Hughes. Hi.
Detektor FM. Zurück zum Thema.
Selbst wenn man kein Bier mag und sich nicht besonders gut mit Sorten und Marken auskennt, von Guinness hat vermutlich jede und jeder schon mal gehört. Das Bier ist quasi irisches Nationalgetränk. 1759 wird die Brauerei gegründet und macht für damalige Zeiten etwas ziemlich Ungewöhnliches. Sie stellt Wissenschaftler ein, die sich um eine systematische Qualitätssicherung kümmern sollen. Einer von denen ist der englische Chemiker und Mathematiker William Seeley Gossett. Er soll herausfinden, wie man trotz wechselhafter Gersten- und Hopfenqualität ein Bier brauen kann, das natürlich immer gleich gut schmeckt. Gossett entwickelt eine Methode, um die statistische Signifikanz der Stichprobenergebnisse zu ermitteln. Das ist der sogenannte T-Test. Und dieser Test, der gilt heute als Standardwerkzeug aller Forschenden, die mit kleinen Stichproben arbeiten. Warum Gossett über die Statistikbubble hinaus kaum bekannt geworden ist und warum sein Testverfahren heute so verbreitet ist, darüber sprechen Detektor FM-Moderatorin Caroline Breitschädel, Spektrum der Wissenschaftsredakteurin Manon Bischoff und Mathematiker Demian Nahuel-Goos im Podcast Geschichten aus der Mathematik.
Was würdest du zum Beispiel sagen, ist das Charakteristischste am Guinness-Bier?
Also für mich ist es einerseits die dunkle Farbe, laut Guinness übrigens dunkelrubinrot. Und die kommt daher, dass Guinness mit stark gerösteter Gerste gebraut wird. Ansonsten kommt mir aber natürlich sofort der Schaum in den Sinn. Der ist ja viel dicker als bei anderen Bieren.
Darauf wollte ich hinaus. Mithilfe von Stickstoffgas schafft man es bei Guinness nämlich, ein Zapfverfahren zu entwickeln, das dem Bier seinen berühmten samtigen Schaum verleiht. Seit 1959, also 200 Jahre nach der Brauereigründung, wird das Verfahren in Pubs beim Guinness-Zapfen verwendet. William Seeley Gossett hat das zugegebenermaßen gar nicht miterlebt, aber er ist 60 Jahre früher für einen anderen Meilenstein in der Guinness-Brauerei verantwortlich. Wissenschaftliche Methoden zur Qualitätssicherung.
Was macht er denn da genau?
Gossett ist dafür verantwortlich, dass die Gerste, die zur Bierherstellung verwendet wird, die bestmögliche Qualität hat. Bevor Guinness seine Qualitätskontrollen objektiviert hat, hatte man sich auf das Aussehen und den Geruch verlassen, um das Bier zu testen, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Aber das ist natürlich sehr subjektiv und fehleranfällig. Deshalb kommt Gossett ins Spiel. Er soll die Qualitätskontrolle verbessern. Das ist auch wichtig, weil die Brauerei stetig wächst und global expandiert.
Okay, klar. Wenn Guinness auf der ganzen Welt verfügbar ist, dann sollte es auch überall gleich gut schmecken.
Und um das zu gewährleisten, braucht man natürlich präzisere Ansätze für die Qualitätskontrolle. Ziel ist es, dass der Geschmack des Biers einen Wiedererkennungswert hat. Und dafür darf der Geschmack aber nicht stark schwanken. Deshalb fragt sich Gossett, wo wachsen die besten Gerstensorten? Was ist der ideale Zuckergehalt im Malzextrakt? Welcher Weichharzgehalt im Hopfen ist für das Guinness-Brauen besonders geeignet?
Okay, da muss man wahrscheinlich einfach eine Menge testen und dann kommt man zu dem Ergebnis, dass x% Zuckergehalt im Malzextrakt oder y% Weichharz im Hopfen zum besten Geschmack führen.
Ja, schon. Aber das Problem ist, dass man nur eine kleine Stichprobe hat, um solche Zahlen zu erfassen. Man kann ja schwer jede Hopfenblüte einzeln testen. Und das führt zu Messfehlern. Die Frage ist also, wie groß muss die Stichprobe sein, damit die statistische Auswertung der Daten aussagekräftig genug ist?
Das klingt jetzt wirklich nach einem Job für einen Statistiker.
Und durch sein Studium hat Gossett eine Menge statistisches Vorwissen, das er bei Guinness einbringt. Er wird bei Guinness eine der wichtigsten Methoden der Statistik entwickeln, die heute ein Standardwerkzeug der ExperimentalwissenschaftlerInnen ist.
Man Manu, wir haben ja im Podcast selten die Gelegenheit, über Bier zu sprechen. Erklär doch mal, was die Guinness-Brauerei mit Mathematik zu tun hat.
Ja, also wenn man an Bier denkt, bringt man damit jetzt wahrscheinlich wirklich direkt Mathematik in Verbindung. Aber tatsächlich ist es bei der Guinness-Brauerei anders. Weil Anfang des 20. Jahrhunderts stellt die Brauerei mehrere Wissenschaftler ein, um die Prozesse zu optimieren. Und dabei wird halt eben auch ein statistisches Verfahren erfunden.
Und einer dieser Wissenschaftler ist William Seely Gossett, wie wir schon gehört haben.
Und der soll dabei helfen, möglichst gutes Bier mit konstant hoher Qualität zu brauen. Und das auf wirtschaftlich sinnvolle Weise.
Okay, es soll also einfach nicht zu teuer werden.
Genau, und eines der Probleme, das nicht nur die Brauerei hat, sondern jede Art von Lebensmittelhersteller oder generell Hersteller von Produkten, hängt mit der Qualitätskontrolle zusammen. Also wie Demian schon gesagt hat, zum Beispiel mit der Qualität des Hopfens, der dann zusammen mit den anderen Inhaltsstoffen zu Bier verarbeitet wird.
Der Hopfen ist ja auch ziemlich wichtig für den Biergeschmack. Der bringt so eine fruchtig-herbe Note rein. Aber er konserviert das Bier auch. Also ein besonders hopfiges Bier, das im Sommer, wie ich finde, am besten schmeckt, ist ja das IPA, das India Pale Ale. Kleiner Exkurs, das IPA ist ein Ale, also ein englisches Bier, das die Briten im 19. Jahrhundert mit besonders viel Hopfen brauen, um es länger haltbar zu machen. Und das ist damals notwendig, weil die Briten es unter anderem in ihre Kolonien auf dem indischen Subkontinent liefern wollen. Und auf dem langen Schiffstransport soll es natürlich nicht schlecht werden.
Der Hopfen hat da echt einige praktische Eigenschaften. Für die antimikrobielle Wirkung sind zum Beispiel sogenannte Alphasäuren verantwortlich. Die sind in den weichen Harzen der Hopfenblüten enthalten. Aber nicht jede Hopfenernte eignet sich für ein gutes Bier. Manche Ernten haben zu wenig des gewünschten Harzes, dann schmeckt das Bier halt auch einfach schlecht.
Und jetzt wollen die Wissenschaftler in der Guinness-Brauerei eine Methode finden, um die Qualität des gelieferten Hopfens zu testen.
Natürlich könnten sie jetzt die gesamte Hopfenlieferung auf ihren Weichharzgehalt testen und dann die Lieferung annehmen oder halt zurückschicken. Aber wie Demian schon festgestellt hat, das ist viel zu aufwendig.
Und deshalb werden Proben aus der Hopfenlieferung entnommen und die dann analysiert.
Angenommen, der Hopfen sollte idealerweise 8% Weichharz enthalten. In der Stichprobe stellst du aber fest, die Proben enthalten zwischen 4% und 10%, im Schnitt aber nur 6. Was machst du jetzt? Lässt du die Ladung zurückgehen?
Ja, gute Frage. Wenn 6% zu wenig für ein gutes Ergebnis sind, dann wäre das wahrscheinlich sinnvoll.
Aber es könnte ja auch sein, dass deine Stichprobe einfach schlecht gewählt war. Du hast ja auch Proben mit 10% Weichharz.
Und wenn die Lieferung doch gut ist, wäre es natürlich richtig schlecht, eine brauchbare Lieferung zurückgehen zu lassen. Weil bezahlen muss sie die Brauerei wahrscheinlich trotzdem.
Und deshalb möchten die Wissenschaftler herausfinden, mit welcher Wahrscheinlichkeit enthält die Ladung zu wenig oder zu viel Harz, wenn die Stichprobe ein bestimmtes Ergebnis geliefert hat. Im genannten Beispiel waren es ja 6% bis 10% Weichharz und im Mittel 6.
Es geht also um die Frage, wie vertrauenswürdig oder repräsentativ eine Stichprobe ist.
Und dafür brauchen wir den sogenannten P-Wert. Der gibt nämlich genau diese Wahrscheinlichkeit an. Er sagt also aus, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Stichprobe wirklich repräsentativ ist für die gesamte zu testende Gruppe. Und der P-Wert ist im 20. Jahrhundert auch schon längst bekannt. Aber es gibt ein Problem. Der P-Wert ist nur für sehr große Stichproben gültig. Also zum Beispiel, wenn man jetzt zehntausende Bürgerinnen und Bürger in Deutschland vor der Wahl befragt, für welche Partei sie ihre Stimme abgeben würden.
Und in der Guinness-Brauerei sind die Stichproben der Lieferungen aber eher klein, oder? Also da werden wohl kaum tausende Hopfenblüten der Lieferung entnommen. Das wäre ja immer noch viel zu aufwendig.
Ja, es werden eher 2 Handvoll Proben entnommen. Und damit lässt sich der P-Wert nicht ermitteln. Der Grund ist, beim P-Wert geht man davon aus, dass die Stichprobe groß ist, dass die Ergebnisse also einer sogenannten Gauss-Verteilung folgen.
Das ist doch diese Glockenkurve, die nach Karl Friedrich Gauss benannt ist. Die ist mir auf jeden Fall auch schon mal begegnet.
Ja, die ist auch super weit verbreitet. Fast alle Größen in der Natur folgen dieser Verteilung. Zum Beispiel könntest du eine Umfrage machen und fragen, welche Körpergröße die befragten Menschen haben. Und dann notierst du, wie viele der Befragten 1,60 Meter groß sind, wie viele 1,61 Meter, wie viele 1,62 und so weiter. Und wenn du die Ergebnisse dann aufzeichnest, dann bekommst du so eine Glockenform. Also eher wenige Menschen sind super klein, also kleiner als 1,60 Meter. Und eher wenige sind super groß, also irgendwie größer als 2 Meter. Und irgendwo dazwischen befinden sich fast alle Menschen. Die meisten irgendwo bei einem Mittelwert. Und so kommt dann die Glockenform zustande.
Das ist schon ziemlich faszinierend, dass das so funktioniert. Und ja auch echt praktisch. Also wenn die Stichprobe groß genug ist.
Weil die Stichprobe, die Guinness aus der Hopfenlieferung nimmt, aber zu klein ist, folgen sie einer anderen Verteilung. Und das beschreiben die Wissenschaftler bei Guinness mit der sogenannten T-Verteilung.
Und wie sieht die dann aus?
Tatsächlich sieht die recht ähnlich aus, also wie die Glockenkurve von Gauss. Die T-Verteilung ist also auch glockenförmig, aber halt ein bisschen abgeflachter.
Und wie lässt sich daran beurteilen, ob eine Stichprobe jetzt ein verlässliches Ergebnis liefert oder nicht?
Dafür macht man einen sogenannten T-Test. Der Gedanke besteht darin, ein Signal zu Rauschenverhältnis zu ermitteln. Also das heißt, die Forscher gucken, ob es große Abweichungen zwischen den einzelnen Proben gibt. In unserem Beispiel schwanken die Werte des Harzgehaltes zwischen 4% und 10%. Das ist also schon recht viel. Wenn der Durchschnitt jetzt bei 6% liegt, ist es nicht besonders aussagekräftig. Und damit auch nicht wirklich signifikant.
Und wie sollte die Brauerei demnach dann verfahren?
Sie sollte auf jeden Fall weitere Proben nehmen, bis sie ein aus statistischer Sicht verlässliches Ergebnis bekommt. Sie macht also weitere Proben und dann wieder einen T-Test. Und der T-Test liefert dann eine Wahrscheinlichkeit, die angibt, wie repräsentativ das Ergebnis der Stichprobe ist. Die Brauerei könnte sich entscheiden, der Stichprobe erst dann zu vertrauen, wenn der T-Test zum Beispiel einen Wert von 0,05 liefert. Es also nur eine 5%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Stichprobe ein Ausreißer ist.
Und es demnach mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ein verlässliches Ergebnis gibt. Das heißt dann aufs Guinness bezogen, wenn die Stichprobe aus dem gelieferten Hopfen eine gute Qualität hat, dann kann die Brauerei zu 95% sicher sein, dass die gesamte Hopfenlieferung eine gute Qualität hat. Also mega praktisch, dieser T-Test.
Ja, der T-Test ist heute eine der am häufigsten genutzten statistischen Methoden. Der kommt eigentlich überall zum Einsatz, wo zum Beispiel Daten verglichen, Maßnahmen getestet oder evidenzbasiert Entscheidungen getroffen werden.
Ich muss ehrlich sagen, solche konkreten Beispiele und Geschichten wie die über William Seeley Gossett machen mir Mathe tatsächlich wesentlich zugänglicher. Hinter den meisten mathematischen Errungenschaften und Formeln, die man so im Matheunterricht pauken musste, steckt ein Mensch und auch eine ziemlich spannende Geschichte. Und die ist meistens weit weniger abstrakt als das, was man in der Schule lernen musste. Alle 2 Wochen erzählen wir bei Detektor FM eine dieser Geschichten. Und glaubt mir, bei den Geschichten gibt es mehr Drama, als ich es mir jemals im Zusammenhang mit Mathematik hätte vorstellen können. Das Gute auch, in jeder Folge wird eine große Idee der Mathematik erklärt. Und zwar so, dass selbst ich, die regelmäßig eine 5 in Mathe hatte, folgen kann. Hört doch mal rein, falls ihr den Podcast noch nicht kennt. Es ist ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit dem Magazin Spektrum der Wissenschaft. Das war's für diese Woche von meiner Seite. Benjamin Zerdani hat diese Folge produziert. Und ich bin Jessie Hughes und in einer Woche zurück, dann geht's hier wieder um ein spannendes Thema aus unserem Detektor FM Podcast-Universum.
Detektor FM. Zurück zum Thema.